Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen zunächst weiter in dem begonnenen Abschnitt lesen, in Apostelgeschichte 2, Verse 14 bis 36. Wer es noch aufgeschlagen hat, ist im Vorteil. Wer noch eine Bibel nehmen mag, kann sich gerne noch die Zeit nehmen, hier vorne zum Mitlesen, sich ein Bibelexemplar aus dem Schrank zu nehmen. Wir lesen weiter aus Apostelgeschichte 2, ab Vers 14, dann lesen wir bis Vers 36. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie auch ihr selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm, also von dem Tod, festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm, jetzt von Jesus: Ich sah den Herrn allezeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter uns bis an diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch in Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Soweit das Wort Gottes. Ja, liebe Gemeinde, wir haben heute in der Schriftlesung und jetzt zu Beginn der Predigt in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel von dem uns doch bekannten Ereignis von Pfingsten gelesen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist Pfingsten ja kein unbekanntes Fest für uns, denn jeder hat so irgendeine Vorstellung, gerade unter den Christen, was denn an Pfingsten passiert ist. Zudem feiern wir jedes Jahr das Pfingstfest an einem festen Tag und bekommen auch noch vom Staat einen Feiertag geschenkt. Morgen muss keiner von uns auf seinen Arbeitsplatz gehen und dort arbeiten. Solche Feiertage sind für Christen sehr gut, denn sie helfen uns, einerseits mit Menschen ins Gespräch zu kommen und andererseits aber auch den Blick etwas auf christliche Themen zu lenken. Auch wir selbst haben für uns etwas davon, dass wir einen Tag frei haben. Wir können einiges nachholen, was wir in den letzten Tagen versäumt haben. Wir können uns zum Beispiel Zeit nehmen für unsere Familie, können dort zusammenkommen, gemeinsam Zeit verbringen. Wir können uns gegenseitig besuchen und uns austauschen, ohne dass die Daten nachher bei Facebook nachzulesen sind. Wir können miteinander sprechen, können uns ins Gesicht gucken und Zeit miteinander verbringen. Und wir alle müssen wir die freien Tage natürlich auch gut planen. Ich habe eine kleine Frage zu Beginn dieser Predigt an euch und auch an mich, an uns alle an dieser Stelle. Wer hat denn an diesem Tag, also nehmen wir den Tag morgen einmal, auch ein wenig Zeit für geistliche Themen eingeplant? Vielleicht ein wenig mehr Zeit für geistliche Themen als sonst. Vielleicht plant ja jemand, sein Wochenpensum im Bibelstudium nachzuholen oder irgendetwas zusätzlich zu erforschen. Ich kann nur empfehlen, auch an diesen Feiertagen immer derartige Aktionen fest zu planen, denn dann entsteht eine Art positiver Druck auf uns, dies auch einzuhalten. Aber mir kommt es dabei weniger auf das Organisatorische an und ich möchte die Predigt auch nicht deshalb so beginnen, um euren Feiertag morgen zu organisieren, sondern vielmehr darauf zu lenken, was sollte denn dann der Inhalt dieser Zeit sein? Und diese Frage ist im Endeffekt genau die gleiche Frage wie: Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Und es ist im Grunde der Kern aller geistlichen Übungen. Und wenn wir die Antwort auf diese Frage, was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, verstehen, dann fällt uns auf, dass ein Pfingstfeiertag wirklich gut ist, genau an diesem Kern und an diesem Zentrum des Wirkens des Heiligen Geistes anzusetzen. Wir erinnern uns vielleicht an den bekanntesten Abschnitt über das, was der Heilige Geist eigentlich tut, was seine Aufgabe ist, den wir ja bekanntlich in Johannes 16 finden. Dort in dieser kleinen Passage wird uns beschrieben, was der Heilige Geist eigentlich für einen Auftrag hat. Und dort heißt es ausdrücklich, dass der Heilige Geist einen geistlichen Auftrag auf der Erde ausführt. Er ist sozusagen ständig bei dem, was er tut, damit beschäftigt, diesen Auftrag auszuführen. Er ist recht einseitig in seinem Auftrag, aber im positivsten Sinne, indem man sich diese Formulierung vorstellen kann. In diesem Kapitel in Johannes 16 lesen wir im 11. Vers, dass es die vornehmste, die allererste, die höchste Aufgabe des Heiligen Geistes ist, Christus zu verherrlichen. Wenn wir das so lesen, bin ich mir nicht 100% sicher, dass jeder immer gleich weiß, was damit gemeint ist. Manchmal geht es mir auch so, dass ich Formulierungen lese, sie schon oft gelesen habe und mir dann nachher frage, was eigentlich die genaue Bedeutung dieser Formulierung oder dieser Phrase ist, die ich ja schon recht gut kenne. Christus zu verherrlichen hat eine Bedeutung, keine sehr komplizierte Bedeutung. Aber was macht der Heilige Geist eigentlich da praktisch? Im Grunde will er, dass in allem, was er in unserem Leben tut, wir diesen Christus verherrlichen. Aber was ist dieses Verherrlichen? Praktisch gesehen ist es das, wenn wir in unserem Leben, mit unserem Herz, mit unserer Verstandeskraft auf Jesus hingelenkt werden. Weg von uns selbst, hin auf ihn. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine einzige Sünde sein lassen, dann wirkt der Heilige Geist an uns. Oder auch jedes Mal, wenn wir Gott von Herzen für unser Leben danken, für unser Leben mit ihm und in ihm, dann wirkt der Heilige Geist an uns. Jedes Mal, wenn wir die Versprechen Gottes verstehen und daran festhalten, auch dann wirkt der Heilige Geist an uns. Jedes Mal, wenn wir einem Menschen um uns herum in Liebe begegnen, auch dann verherrlichen wir Christus und der Heilige Geist wirkt in uns. Und in der ganzen Summe ist es so, dass jedes Mal, wenn wir Christus als den Auferstandenen erkennen, dass den Toten auferstanden ist, dann verherrlichen wir ihn durch diese Erkenntnis und durch alles, was daraus resultiert. Das ist der Auftrag und das Wirken des Heiligen Geistes. Ganz praktisch. In unserem täglichen Leben. Der Heilige Geist ist sozusagen ein ruheloser Begleiter, der uns immer und in allem Christus vor Augen malen will. In tausenden Predigten heute Morgen wird irgendetwas verkündigt, das der Heilige Geist nicht will. Denn er will ausschließlich, dass Jesus als unser Retter und als unser Messias von den Kanzeln herunter gepredigt wird. Und genau in diesem Sinn steht auch die Predigt von Petrus, die wir hier in Apostelgeschichte 2 lesen. Im Mittelpunkt dieser Predigt steht nicht, wie manchmal angeführt, der Heilige Geist. Auch wenn Petrus die Erscheinungen, von denen wir hier gelesen haben, als Erfüllung der Worte im Buch Joel erklärt und damit den Heiligen Geist klar als Verantwortlichen für die Umstände ausweist, dennoch bleibt der Blick mehr auf Christus gerichtet. Dennoch bleibt auch in dem der Blick im Grunde nur auf Christus gerichtet. Seine Auferstehung und seine Himmelfahrt, die sind das Zentrum der Predigt von Petrus. Und all die Begleitumstände sind nur Zeichen, sind nur Hinweise auf diesen Christus. Das ist so wie mit dem Verkehrsschild, mit dem Wegweiser oder allem, das uns auf etwas anderes hinweist. Es ist unglaublich wichtig, damit wir die Richtung finden, aber es ist nicht der eigentliche Zweck Das ist nicht die eigentliche Aussage. So ist es auch mit dem, was der Heilige Geist hier für einen Auftrag ausführt. Zentrum der Predigt als Ziel, auf den hingewiesen wird, ist immer Christus selbst als Auferstandene. Das macht der Heilige Geist im Übrigen nicht erst seit Pfingsten, sondern er wirkt auf dieser Erde und an den Menschen im Grunde schon seit der Schöpfung. Seit dem Moment, in dem er über den Wassern schwebte, sodass die Schöpfung der Erde ein Werk ist von Vater, von Sohn und von dem Heiligen Geist. Es eben fehlte, oder was wir im Alten Testament nur an ganz wenigen Stellen sehen, das war sein Wirken, indem er dauerhaft die Gemeinschaft mit den Menschen hatte, um dauerhaft auf Christus hinzuweisen. Er war am Anfang im Himmel und hat vielen Menschen aus dem Himmel heraus die Augen geöffnet. Er hat zum Beispiel David in seinem Leben begleitet und ihm die Augen seines Herzens geöffnet, damit er Gott erkennen kann. David wird hier zitiert in diesem Abschnitt. Es war der Heilige Geist, der in seinem Leben an ihm wirkte, auf das er Gott erkennen kann. Er hat auch manche Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattet. Er hat Menschen künstlerisches Geschick gegeben, was man kaum vermutet, was manchmal umgeht. Das kann man lesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 31. Dass diese Fertigkeiten und Fähigkeiten tatsächlich Gaben des Geistes sind, des Geistes Gottes. Was vielleicht naheliegender ist und für uns schneller zu verstehen ist, er hat die Propheten zum Dienst ausgestattet, ausgerüstet. So wie wir es in Micha 3 lesen. Aber er hat auch Richter und Könige in seinen Dienst gestellt. Im Buch der Richter lesen wir das gleich am Anfang in Kapitel 3. Da war es der Geist Gottes, der in das Richteramt einführte. Der Heilige Geist ist also zu allen Zeiten und immer wieder bei seinem Volk gewesen. Im Vergleich dazu liest es sich fast wie eine Sensation, dass er nun und seit den Pfingstereignissen immer und dauerhaft bei seiner Gemeinde bleibt. Wenn man einmal diesen Begriff der Sensation einmal entkräften will, ist es eigentlich keine Überraschung und damit auch nicht wirklich eine Sensation, auch wenn es immer wieder so dargestellt wird, sondern im Grunde die Umsetzung dessen, was man bereits im Alten Testament lesen kann, was angekündigt ist und vorbereitet ist. Übrigens ist das, was der Heilige Geist an den Menschen wirkt, genau das, worüber und wie von ihm auch im Alten Testament geredet wird, nämlich Menschen zum Leben zu führen. Auch das war dort sein Auftrag und das wurde von ihm dort geoffenbart. Das deutlichste Beispiel dafür finden wir zum Beispiel in Hesekiel 36. Als es darum geht, dass ein Mensch eigentlich ein steinernes Herz mit sich herumträgt, dass ein Mensch eigentlich tot ist vom Herzen her gegenüber Gott. Das, was er am wichtigsten bräuchte, um Gott zu begegnen, ist bei ihm versteinert, verhärtet. Und es ist der Heilige Geist, es ist Gott selbst, der dem Menschen ein fleischernes, also ein lebendiges Herz geben muss. Sozusagen ihm einpflanzen, in sein Leben hineinpfropfen. So braucht der Mensch auch einen Geist, der von Gott akzeptiert ist. Also einen heiligen Geist. Einen lebendigen Geist, der die Gemeinschaft mit Gott haben und tragen kann. Manche Menschen denken, dass die Kirche tatsächlich an Pfingsten entstanden ist. Aber das ist falsch. Schlicht und einfach. Wenn wir als Kirche all diejenigen bezeichnen, für die Christus der Heiland ist, dann kommen wir sehr schnell darauf. Müssen wir uns fragen, wie denn die Brüder des alten Bundes gerettet wurden? Etwa nicht durch Christus? Ist das etwa eine andere Kirche? Ein anderer Christus? Wenn sie aber durch Christus geboren sind, dann sind sie zum einen auch Mitglieder der Kirche und andererseits auch durch den Heiligen Geist erweckt worden, zum Leben geführt worden. Und dann sind sie auch Mitglieder der Kirche und stehen damit gemeinsam mit allen Glaubenden aller Zeiten in der Kirche. Die Kirche entstand also mit dem ersten Gläubigen und nicht mit Pfingsten. Wohl aber war Pfingsten der Beginn der Verkündigung des Evangeliums von dem auferstandenen Christus. Oder wenn wir genauer sein wollen, eigentlich um diese Zeit herum. Denn es wurde an vielen Stellen und überall dieser auferstandene Christus gepredigt. Und eben nicht nur an dieser einen Stelle, wo wir es hier lesen. Viele Menschen kamen jeden Tag neu zum Glauben, kamen neu in die Gemeinde, die in dieser Zeit geformt wurde, seine Gemeinde, in der Christus, der Auferstandene, verkündigt wurde. Im Alten Testament haben wir sicher Hinweise und auf Christus und auch auf die Auferstehung. Aber eine Feuerrede, eine so starke Verkündigung, wie wir es von Petrus hier hören, die kennen wir dort nicht. Und damit bleibt es heute immer noch ein Gut, von der einen oder anderen Sonderlehre davon auszugehen, dass die Gemeinde selbst erst vor 2000 Jahren entstanden ist. Und dass man dann von einer Geburtsstunde der Kirche oder so redet. Wir konnten aber leicht feststellen, dass die Kirche schon seit Beginn der Menschheit bestand, dass alle Glaubenden im Alten und im Neuen Bund genauso Mitglieder der Kirche und der Gemeinden sind. Aber noch einmal kurz zurück zu den Ereignissen nach Jesu Kreuzigung. Für die Menschen, die an Jesus glaubten, und ganz besonders auch für die Juden, veränderte sich nach der Himmelfahrt einiges. Zum Beispiel versammelte Gott seine Glaubenden außerhalb des Volkes Israel in Gruppen, die sich nun in Häusern versammelten, die mittlerweile aus Juden und aus Heiden bestanden, die aus den einzelnen Völkern vermischt waren. Und das eigentlich Besondere daran war tatsächlich die merkwürdige Zusammensetzung der Gemeinden, die sich dort formte. Nicht mehr die Volkszugehörigkeit, nicht mehr die Abstammung, nicht mehr die Tradition bestimmte irgendetwas, sondern allein die Zugehörigkeit zu Christus bestimmte, wohin die Menschen gehören. Das Besondere daran ist nicht, dass es so ist, sondern dass es so deutlich sichtbar wurde. Dass es für die alten Versammlungen bedeutete, dass Veränderungen eintraten. Dass die Menschen zusammenkamen, wie man es eigentlich nicht erwartet hatte. Dass jeder sehen konnte, wo sich diese Gemeinden versammeln. Und damit wurde letzten Endes das Evangelium und dieser auferstandene Christus viel deutlich sichtbarer in der Gesellschaft. Wahrnehmbar für alle. Alles, was als alte Grenzen galt, war aufgehoben. Es galt nur noch, entweder du bist in Christus oder du bist nicht in Christus. Du hast den Auferstandenen erkannt oder du hast ihn eben nicht erkannt. Dann wandelst du weiter in deinen alten Schuhen. Und auch hierfür war wieder im Grunde Gott der Urheber und Architekt. Er war derjenige, der durch den Heiligen Geist die Verkündigung so aufrichtete, dass die Menschen den Mut fassten, um sich zusammen zu versammeln. Also der Hauptteil dieser Aufgabe lag tatsächlich beim Heiligen Geist. Er führte die Menschen aus ihrem alten Leben in das neue Leben hinüber. In eine Gemeinschaft, die definiert war in Christus. Nicht in dem Heiligen Geist, die definiert war in Christus. Und etwas Neues entstand in dieser Zeit. Es gab Verkündiger. Petrus ist einer, den wir hier sehen. Es gab Verkündiger des Heiligen Geistes. Es gab Verkündiger der Auferstehung des Christus. Und genauso lesen wir es hier auch in Apostelgeschichte 2, in Vers 36. So erkenne nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Das war der Abschluss der Predigt von Petrus. Jesus selbst hatte den Jüngern vorher durchaus angekündigt, dass der Geist kommen wird. Zum Beispiel in Johannes 14, dem er von einem Beistand redet, von dem Heiligen Geist, den der Vater in seinem Namen senden wird und der euch lehren wird und euch an alles erinnern wird, was ich euch gesagt habe. So haben wir ihm das Wort Gottes zu verdanken, der an all das erinnert, was wir in der Heiligen Schrift finden. In Johannes 15 erwähnt Jesus, dass der Heilige Geist, den er auch hier den Beistand nennt, von ihm selbst, von dem Vater aus auf die Erde gesendet wird. Und wir sehen, und ich hatte das schon einmal in einer der letzten Predigten erwähnt, wie auch hier an Pfingsten die drei Personen der Dreieinigkeit zusammenwirken. So ist es, dass der Heilige Geist einmal gesendet wurde von dem Vater, aber eben auch von Christus selbst, der ihn von dem Vater her auf die Erde sendet. Ich möchte in dieser Predigt noch auf zwei Punkte kommen und dann nach diesen Punkten auch abschließen. Aber ihr müsst mir erlauben, dass an diesen Punkten ich vielleicht jetzt etwas theoretischer werde und aus dem, was wir bisher gesagt haben, einfach nochmal aufzeigen möchte, wie das ein oder andere Kompliziertere hier an dieser Stelle auch offenbar wird in den Ereignissen, die wir um Pfingsten herum haben. Bei den Jüngeren muss ich mich schon vorab entschuldigen, wenn es jetzt kompliziert wird. Wer bisher zugehört hat und jetzt noch wach ist, der hat sicher den Hauptteil der Predigt schon erfasst. Denn es geht darum, dass wir Christus im Zentrum als den Auferstandenen sehen, der verkündet wird. Aber es gibt noch einiges, was wir an Pfingsten sehen, was enorme Bedeutung hat und was für mich selbst auch immer wieder faszinierend ist. Aber die Auslegung vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so ganz einfach ist. Also ich möchte eine kleine Reise mit uns antreten und einmal zurückblicken auf den Turmbau zu Babel. Vielleicht habt ihr jetzt nicht mit diesem Beispiel gerechnet, aber ich bin sehr begeistert davon, dass man an dieser Stelle sehr gut den Blick auf den Turmbau zu Babel wenden kann. Was passierte eigentlich dort? Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, aus den Ereignissen dort, die Menschen bauten einen Turm, eine Art Tempel, in der sie versuchten, Gott näher zu kommen, sich zu versammeln, um irgendwo die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Durchaus üblich im Heidenkult machten es die Menschen nach und wollten dort Gott suchen und ihm näher sein. Das war aber Gotteslästerung und Gott bestrafte die Menschen. Er verwirrte sie, indem er ihnen viele Sprachen gab. Die Sprachen, die die Menschen bekommen hatten, waren aber kein Geschenk, sondern eine Strafe, ein Gericht. Und auf einmal verstanden sich die Menschen nicht mehr. Sünde, tiefste Gottesverachtung hatte die Menschen voneinander getrennt. Der eine verstand den anderen nicht mehr, der neben ihm stand. Eigentlich war der Turm gedacht als Ort des Gottesdienstes, als Ort der Anbetung, in dem Gott gesucht werden sollte. Und was passierte dann an diesem Anbetungsort? Die Menschen verstanden sich nicht mehr. Sie standen nebeneinander und es war unmöglich, dass der eine verstand, was der andere sagte. Und wenn wir jetzt als Gegenstück einmal daneben halten, was hier an Pfingsten passierte, dann sehen wir, dass das sozusagen die Umkehrung des Turmbaus zu Babel ist. Da standen Menschen nebeneinander, die sich versammelten, die auch Gott loben wollten. Und dann passierte etwas in die andere Richtung. Denn Menschen, die eigentlich unterschiedliche Sprachen hatten, die aus allen Gegenden kamen und sich eigentlich in ihrer Muttersprache nicht verstanden, begannen sich an diesem einen Punkt wieder zu verstehen, nämlich in der Anbetung und in der Verehrung Gottes. Es war auf einmal der Leib Christi, der sie wieder zusammengeführt hat, indem sie Gott anbeten und verehren konnten. Und es war der Heilige Geist, der sie zusammenführte, der auch diesen Ort wieder zu einem Tempel, zu einem Gottesdienstort machte, an dem sie Gott anbeten und verehren konnten. Und er hat sie die Sprache Christi sprechen lassen. Und damit ist Pfingsten irgendwie auch ein Gegenstück zum Turmbau von Babel. In Babel trennten sich alle Wege, trennten sich alle Sprachen. An Pfingsten deuten die Sprachen darauf hin, dass es endlich wieder Einheit unter den Menschen gab. Was wir alle wissen, ist, dass wir seitdem nicht alle eine Sprache sprechen. Aber in der Sprache unseres Lebens, die tatsächlich unser Leben ausmacht, sprechen wir doch tatsächlich eine Sprache. Es ist die Sprache Christi. Es ist die Sprache des Leibes Gottes, die unabhängig ist von den ausgesprochenen Worten, die aber einheitlich ist, zusammengeführt ist im Inhalt, in dem was und wie verkündigt wurde. Seit dem Tag von Pfingsten wird diese eine Botschaft seit 2000 Jahren und mehr verkündet. In allen Ländern, auf der ganzen Erde. Das ist die eine Sprache, die im Gegensatz zu dem Turmbau von Babel steht. Und es gibt noch eine andere Parallele, auf die es sich auch lohnt, noch einmal zu kommen. Das vielleicht als letzter Punkt, der wird etwas wagemutiger. Wenn wir von diesen Sprachen noch einmal weitergehen, es ist schlauen Menschen gelungen, aus dem, was wir hier finden, wo wir vielleicht einen Knoten in der Zunge bekommen, beim Lesen der Länder und der Menschen, die dort versammelt sind, mal genauer hinzuschauen, was eigentlich mit diesen Ländern und was eigentlich mit den Sprachen, die sich dort versammelt ist, tatsächlich repräsentiert ist. Also es gibt einmal die Erwähnung der ersten Länder, Parther, Meder, Elamiter und die aus der Gegend von Mesopotamien, die Beschreibung des Ostens, das war alles aus den östlichen Regionen. Dann gibt es eine Beschreibung der nördlichen Regionen, Kappadokien, Pontus, Asien, Phrygien, Pamphylien. Dann gibt es einen Bogen, einen Zirkel über Nordafrika bis hin nach Rom. Und dann werden auch noch die zerstreuten Gebiete oder die, die weiter draußen sind, mit erwähnt. Also ich habe das mal für mich als Bild im Kopf, so als Zirkel oder als Schnecke, der man sich sozusagen ausbreitet und das ausdrehen kann. Also wenn wir das mal heute auf unsere Versammlung beziehen würden, wenn wir jetzt hier Gottesdienst in Gießen feiern wollten, und dann haben wir hier eine Versammlung und dann fangen die Leute um uns herum an, zunächst mal in Polnisch, Plattdeutsch, Friesisch, Holländisch, alles aus der Nähe. Ein paar werden sich vielleicht verstehen. Dann kommt noch ein bisschen Englisch und Marokkanisch dazu, etwas Chinesisch. Aber dann kommen die abgelegenen Gebiete, die Isländer, die Ungarn und die Finnen. Das mal so als Vergleich, was sich da trifft. Stellt euch das mal in einem Raum vor. Und man kann sich schon fragen, hat das nicht vielleicht irgendetwas zu bedeuten? Und ich glaube, dass die Deutung hier durchaus auf unterschiedlichen Wegen abgeleitet werden kann. Die einen sehen hier symbolisch die Darstellung der 70 Nationen, die sozusagen alle Völker und damit die ganze Welt umspannend sehen. Aber wir sehen einfach ganz deutlich, dass hier wirklich ein Kreis gezogen wird, dass wirklich hier alle Nationen, ohne dass es hier um Vollständigkeit geht, sondern um Repräsentation, aus allen Regionen, aus allen Ecken sind eben alle Sprachen hier versammelt. Und es ist schon beachtlich, dass wir an dieser Stelle auf diesen Punkt hingeführt werden, am Pfingstereignis. Dass wirklich hier sich sozusagen die Nationenversammlung oder die ganze Welt hier trifft, um Christus selbst zu loben. Das steht genau in dem gleichen Gedanken wie der erste Punkt, den wir hier erwähnt haben, in diesem Bezug auf Babel, aber noch etwas weiter in der Herleitung darüber, warum hier gerade diese Nationen erwähnt werden, dessen Aussprache uns nicht mehr geläufig ist. Wir kennen die Geländer teilweise nicht mehr, die aber sozusagen diesen Zirkel repräsentieren. In Johannes 20 lesen wir von einem kleinen Ereignis, in dem Jesus, als er schon auferstanden war, zu den Jüngern einmal sagte: Empfangt Heiligen Geist. Das ist ein Ereignis, das manchmal das lockerer als Mini-Pfingsten oder als Vor-Pfingsten beschrieben wird. Thomas war an dieser Stelle nicht im Kreis der Jünger. Und wir kennen dann die Geschichte mit Thomas, dem Jesus nochmal separat erschienen ist. An dieser Stelle hatte Jesus im Grunde das große Pfingsten angekündigt. Im Grunde war das die Ankündigung dessen, dass an Pfingsten in dem Heiligen Geist das Wunder der Erkenntnis Christus verkündet wird. Paulus musste allerdings auch einmal nachher durchaus warnen und den Christen sagen: Betrübt den Heiligen Geist nicht. Tatsächlich sind wir in der Lage, den Heiligen Geist zu betrüben, ihn traurig zu machen, ihn zu verkraulen. Wir können ihn nicht wirklich loswerden, aber wir können ihm ein Ärgernis sein in dem, was er macht. Paulus muss das durchaus ernst sagen, denn einige hatten Gott betrübt. Der Heilige Geist sollte an ihnen wirken, aber die Christen hatten anderes im Sinn. Hätte der Heilige Geist doch so gern auf den auferstandenen Christus hingewiesen, waren es die Menschen, die das gar nicht sehen wollten. Auch wenn wir den Heiligen Geist nicht in seinem Dienst aufhalten können, so können wir ihn doch betrüben. Das sollten wir nicht vergessen. Betrüben meint nicht, dass wir Macht über Gott haben, dass wir sein Verhalten ändern können, dass wir seine Pläne ändern können, sondern es meint eben nur genau diesen Teil. Er ist wirklich traurig, er ist wirklich betrübt, wenn wir alles andere tun, als Christus zu loben und ihm mit aller Kraft nachzufolgen. Deshalb will ich einfach mal die Umkehrung an dieser Stelle wagen und sagen: Betrübt den Heiligen Geist nicht, sondern achtet darauf, wo euch Christus verkündet wird. Achtet auf den Auferstandenen, zu eurem eigenen Wohl, aber auch zur Freude Gottes. Lasst uns auch an diesem Tag nicht an den beeindruckenden Wundern festhalten und den Show-Effekt genießen, was da an Pfingsten passierte, sondern unspektakulär auf Christus schauen. Dann erfreuen wir den Heiligen Geist. Er ist immerhin derjenige, der uns diesen Blick ermöglicht und ihn uns auch einschärft. Augen auf Christus. Augen auf und Augen auf Christus. Augen weg von uns auf den hin, der im Himmel ist, auf den, der auferstanden ist und zur Rechten Gottes sitzt. Das schenkt uns die Gemeinschaft mit ihm und gibt uns Frieden im Herzen. geben wir also keinen Raum für Betrübnis, geben wir keinen Raum für Satan, der uns verführen will, sondern schauen wir auf den Gekreuzigten und auf den Auferstandenen, auf Christus, unseren Herrn. Amen.